Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Mit dabei in seiner Power Armor Jochen Störzer.
Hallo.
Er hat den Wasserchip kaputt gemacht. David Filecki. Sie ist ein Ghoul und sie kann reiten. Marlina.
Oh.
Er ist so eine Art mutierter, komischer Fischbär aus dem Wasser. André Diaz.
Jetzt müsst ihr noch sagen, was er im Fallout-Universum wäre.
Und er lebt in einem Bunker, in einem Vault mit 40 Frauen zusammen, als einziger Mann. Flint.
Das Leben ist schön.
Ich ist immer gleich.
Ja. Und der Typ, der dafür gesorgt hat, dass Atombomben die Welt kaputt machen. Hugi.
Wow.
Na, heute geht's um Fallout, oder was?
Na, aber sowas
von. Fallout-Bomb, coole Band aus den 2000ern.
Mhm.
Alle zwei Alben gehört extra nochmal zur Vorbereitung.
Ja.
Also ich muss sagen, ich fand die Serie recht kurz. Also ich habe sie eingeschalten, dann stand da The End und dann habe ich sie wieder ausgemacht.
Ja, ja, hab ich auch.
Ja, war eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich von der Serie halten soll.
Ja, echt, kommt ja nochmal eine Staffel 2.
Ja, okay, gut.
Mhm. Da kommt dann die nächsten 5 Minuten.
Wer hat denn hier Fallout gespielt?
Ich.
Waren jetzt 3 Meldungen oder was?
Mhm.
Wir sind 6 Personen, okay.
Ich muss aber dazu sagen,
Hälfte.
Ich gehöre zu der Gattung, zu der viele gehören, was ich jetzt so mitbekommen habe in der Rezession. Die meisten haben Teil 3 und 4 gespielt, da würde ich mich auch dazu zählen.
Ja. Mhm. Also ich habe den ersten Teil mal angefangen, nachdem ich den vierten schon gespielt habe.
Ja.
Es hat halt einfach nicht funktioniert. Also ich komme aus der Vault-Tür raus und dann ist so eine dusselige Ratte und ich schieße 5-mal drauf, schieße 5-mal daneben und dachte so, ne, das kann es ja echt nicht sein.
Das ist nicht mal mein Problem. Ich hätte da schon grundsätzlich Interesse dafür, aber da die Zeit. Also das ist halt jedes Spiel, aber da kommen wir später vielleicht nochmal drauf.
Die so ersten beiden Fallout, die sind gnadenlos, oder? Also das ist sehr schwer,
glaube ich. Das weiß ich nicht, aber ich weiß zumindest, dass es umfangreich ist und
viel zu lesen.
Ja. Viel zu lesen auf jeden Fall.
Also ich habe Fallout 3 ein bisschen mal gespielt, vor vielen Äonen, es ist her. Aber ich habe auch mal Fallout 1 und 2 so Lore-Videos geguckt. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr an viele erinnern, aber in meiner Erinnerung ist das so, als ob ich das gespielt hätte.
Da hätte ich jetzt nämlich durchaus Fragen gehabt, aber okay.
Und ich fand es in der Serie schön, also das hat mir geholfen. Ich konnte dann immer mal irgendwie was sagen, wenn meine Freundin nicht, also die hat nicht gefragt, die hat alles gut verstanden, aber ich habe dann natürlich immer auf Pause gedrückt und habe dann
da so rein erzählt. Meiner Frau habe ich, glaube ich, nur grob erklärt, Augen auf bei den Vaults, da ist eigentlich immer irgendwas fischig.
Mhm.
Also nicht, dass du denkst, dass das jetzt ja alles so harmonische Orte sind, sondern das ist so der Witz an der Spieleserie, an diesem Worldbuilding, immer was los in den Vaults. Aber sonst hat sich das ja alles ergeben. Und ich würde auch behaupten, also mein Background ist, ich habe ja auch nur Fallout 3 gespielt, das aber halt wirklich bis zum Erbrechen alles rausgequetscht aus dem einen Spiel. Und habe dann aber auch gesagt, ich will nie wieder Fallout spielen. Es hat mir gefallen, aber ich weiß halt, wie viele 100 Stunden meines Lebens mich das dann wieder kosten wird. Mhm. Und ich habe halt die Stay Forever Folge, die haben dann eine Stay Forever Folge zu Fallout gemacht.
Stimmt.
Ne? Und die habe ich gehört und hatte dann auch Bock, eigentlich nochmal die alten Spiele zu spielen, weil ich dann gemerkt habe, krass, das ist ja alles schon von Teil 1 eigentlich genauso wie in Teil 3.
Mhm.
Und das finde ich interessant und da kommt nämlich jetzt meine Frage, ich weiß nicht, ob ihr euch da mal beschäftigt habt, aber ich habe mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Wisst ihr, ob die Serie, also die Amazon Prime-Serie, in Canon ist mit den Spielen?
Ja.
Ja, soll hätte ich
sein,
auch
auf jeden Fall. Also, ich weiß, dass es da schon wieder Leute gibt, die halt sagen, ja, da passen aber wieder Sachen nicht so richtig zusammen.
Das ist doch immer so.
Naja. Aber alles, was ich so gehört habe, ist eigentlich, das soll schon irgendwie in Canon sein damit.
Theoretisch widerspricht dem ja wenig, weil zumindest ich habe da jetzt keine Person wiedererkannt oder irgendwas. Von daher kann das ja durchaus irgendwo spielen. Also ich weiß jetzt nicht, wo das genau angesiedelt ist, ob da ja, schon mal die Spiele in der Nähe waren, sage ich mal, wo man sich vielleicht erschließen kann, dass diese und jene Orte vielleicht dort gefehlt haben in den Spielen, wie auch immer.
Also ich weiß, dass das Shady Sands im ersten Fallout auf jeden Fall vorkommt.
Ah, okay. Mhm.
Und ja, das Ende, jetzt das spoilere ich jetzt noch nicht.
Das ist ein bisschen zu schnell.
Und ich hatte halt gedacht, das spielt an der anderen Seite von Amerika. So wurde, habe ich das mal vorher irgendwann gehört, aber das ist ja wohl nicht so. Also das spielt auch da, wo die anderen Spiele auch mehr oder weniger stattfinden.
Naja, also Fallout
ist ja ein großes
zu Washington und Fallout New Vegas ist Las Vegas. Also es ist halt immer so eine Großstadt eigentlich, so eine urbane Region, wo man natürlich nicht mehr viel davon mitbekommt. Ja, und jetzt die Serie ist ja so Los Angeles und das war, glaube ich, noch nicht besetzt durch die Spiele. Ich weiß aber auch nicht so hundertprozentig.
Ich stelle auch gleich mal die steile These auf, dass die Story und Lore bei Fallout für meine Begriffe zu vernachlässigen sind. Das sind jetzt nicht für mich die Stärken der Serie, aber das können wir dann gerne nochmal im Gespräch auseinandernehmen, ob das für euch auch so ist.
Ich glaube, das spielt ja nicht immer so eine Rolle.
Mhm.
Ich weiß halt nicht, wie genau die immer darauf achten und so, aber das ist ja meistens immer eher so, dass das dazu hinführt, dass halt die Situation jetzt gerade ist. Und das ist dann ja oft so lustig, schlimm.
Man nimmt die schlimme Situation mit Humor.
Nein, so nicht. Halt
einfach, die sind halt alle Trottel in dem Fallout-Universum. Also
ja.
Da gibt es ganz wenige wirklich intelligente und kompetente Leute, sondern die lavieren sich halt alle irgendwie so durch. Und dabei entstehen halt komische Situationen. Also ihr seid jetzt alle durch, bis auf Dave. Dave hat die letzte Folge noch nicht gesehen, richtig?
Genau. Wenn ihr darüber dann quatschen wollt, bin ich weg.
Ja, aber das heißt, ihr habt alle schon Vault 4 gesehen?
Ja.
Na klar.
Den Chef von Vault 4 und das ist halt einfach nur eine Comedy-Persönlichkeit, also so Sachen passieren da halt immer wieder. Und deswegen, ja, ist halt witzig, aber eben aus der Welt raus witzig, weil genau. Die Leute halt alle seltsam drauf sind.
Eine ulkige Welt.
Mhm. Ja, zynisch vor allem.
Ich
würde halt sagen, dass das, also wenn ich jetzt so meine Erwartung checke, was ich an die Serie gestellt habe, dann ist es schon irgendwo das Worldbuilding und vor allem diese Atmosphäre, weil das ist auch das, was man sich bei den Spielen am meisten rauszieht. Denn für mich war die Hauptstory immer das Unspektakulärste. Das ist das, was mich am wenigsten interessiert hat. Mhm. Bei Teil 3 wie bei Teil 4. Und ich fand es irgendwie sehr sympathisch, dass die das irgendwie aufnehmen und sich sagen, es geht halt bei uns in der Serie auch nicht unbedingt um mehr. Es ist halt dann trotzdem wieder die Suche nach einem Elternteil, wie es halt auch bei 3 und 4 so war. Das fand ich einen schönen Wink. Und vor allem, es wird jetzt nicht die Riesenstory aufgemacht. Es ist schon natürlich was mit Tragweite und ich finde es auch definitiv interessanter als in den Spielen. Aber es ist kein Last of Us, wo ich jetzt unbedingt wissen muss, wie reagiert diese und jene Person auf diese und jene Situation und was passiert als nächstes. Hier ist die Welt ganz stark und ich finde, das haben die sehr schön erkannt und dementsprechend da genau die Qualität reingebuttert, wo es hingehört. Und du hast ja auch an jeder Ecke, es ist eigentlich Fanservice 9 Folgen lang. Und das kann man einer Serie oder einem Film vorwerfen. Bei Star Wars ist es dann vielleicht manchmal eher störend, weil man das alles schon bis zum Erbrechen kennt. Aber wenn man das hier zum ersten Mal in Serienform erlebt, finde ich es dann doch recht passend, weil ja auch irgendwie die Welt das atmet. Das ist eben das, was ich gemeint habe in den Spielen. Das sind diese Erkennungsmerkmale. Wenn irgendjemand einen Dave hat zum Beispiel ab und zu mal so ein Shirt an mit einem, was sind Pip-Boy? Heißen die Pip-Boy, ne? zum Beispiel, das ist halt so, erkennt jeder, ne, der das irgendwie schon mal gezockt hat. Und das gibt es aber ganz, ganz viele Sachen, die so eine Art Sprache haben, ne, so eine bildliche. Und das wurde wunderschön umgesetzt und dort ist es eben auch an der richtigen Stelle gemacht worden. Das kannst du auch nicht ignorieren.
Es ist halt gerade das Schöne, dass sie halt eben nicht das machen, was Star Wars macht. Hey, guck mal, die Typen aus der Mos Eisley-Kantina laufen ja gerade zufällig durch Shady Sands. Ja. Sondern die machen das ja fast nur über diese Markenerkennung. Und das ist ähnlich wie zum Beispiel das Half-Life-Universum. Oder ich bin ja auch ein Riesenfan von Bioshock, was beides ähnliche Ansätze sind. So dieses zynische Experimente, irgendeine staatlich organisierte Firma, die dann aber den Staat sich irgendwie untertan macht, nutzt die Macht, um irgendwie eine, ja, ich sag mal, postapokalyptischen Szenerie komisches Zeug zu machen. Alles sehr ähnlich und alles funktioniert letzten Endes über so kleine wiederkehrende Elemente. Und hier, das reicht völlig, dass halt Vortec diese komische Übermacht im Hintergrund so viele Relikte über diese Welt verstreut hat, die du wiedererkennst. Wo du sofort weißt, ah ja, dieses Relikt, das habe ich schon mal in Fallout in so einem Spiel gesehen. Oder ja, die trinken ja Nuka-Cola. Und dass das halt alles auch so durch diese atomare Wettrüstungs-Kalter Krieg-Situation, die in den 50er Jahren, also 1950er Jahre hatte, wie sich das dann so über die ganze US-Gesellschaft über hunderte Jahre so weiterzieht, das finde ich halt so drollig. Und mehr brauchst du auch gar nicht. Und diese Welt, die da entworfen haben, die ist relativ einfach, also so runtergebrochen, ja? Irgendwie so eine atomare Massenhysterie. Aber die akzeptieren das irgendwie alles. Wie komisch das ist, dass die gleichzeitig Angst haben vor Atombomben, aber dann halt Cola-Flaschen haben, die aussehen wie so kleine Enola Gay Atomwaffen. Das finde ich halt total liebenswert. Und ich freue mich da zum Beispiel einfach nur, wenn da die Hauptcharakterin in der Serie diese Hölleneier oder wie das heißt, isst. Und ich denke, ach, so sieht das aus. Das ist die Interpretation in der Serie, wie sowas aussieht. Weil ich habe das in den Spielen tausendmal gefressen, mir da nie irgendwie ein Bild davon gemacht. Ah, okay, das ist dann so eine Schachtel, schön verpackt, und da sind so ein paar russische Eier drin. Mhm. Mehr brauche ich nicht.
Ja, dass so ein Stimpak, die Spritze da drin, dass die genauso aussieht. Und ich habe mich auch so gefreut, wo sie dann zu dieser Red Rocket Tankstelle kommen, dass die halt auch genauso aussieht. Also es ist wirklich...
Hab ich meiner Freundin gleich erzählt, dass in meiner Red Rocket Tankstelle da oben die ganzen Power-Rüstungen stehen im vierten Teil, die ich mir zusammengesammelt habe. Das ist wie so ein... Das ist so geil, dass es wirklich wie nach Hause kommt. Und genau das habe ich mir davon erwartet.
Würdet ihr dort gern wohnen wollen, wenn ihr wüsstet, ihr würdet dann vielleicht nicht gleich den Strahlentod sterben, weil dort kann man ja einfach Weatherway essen?
Nee, ich glaube, ich würde schnell sterben.
Es ist eine unerbittliche Welt. Am ehesten vielleicht noch in so einem Vault, aber mit der Option, nach draußen zu gehen ab und zu.
Ja, in so einem von den besseren Vaults.
Ja, oder wie im dritten Teil gab es doch dieses Oasis, oder wie hieß das, wo da dieser Baum in der Mitte stand, die relativ abgeschottet waren, so in die Richtung vielleicht. Aber ja, so einer Todeskrolle möchte ich dann doch nicht begegnen.
Ja, stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja. Da haben sie auch noch ein bisschen was über. Ja, aber ich würde mal sagen, die Spiele haben uns ja auch gelehrt, wie schnell du da ein Level-Up hast und dann neue Perks freischalten kannst. Wenn das Teil unserer Realität wäre und man sich dann so cool da hochpowern wird, indem man halt am Anfang eben dann doch diese paar Ratten erstmal schafft, wenn man Mord verlässt. Ich glaube, dann finde ich es schon irgendwie ganz interessant. Ist ein abgefuckter Ort, klar. Aber man kann sich das ja auch ein bisschen schön machen.
Jeder wünscht sich natürlich so eine coole Sau wie der Ghoul zu sein. Aber wir wären wahrscheinlich alle eher so wie der Maximus.
Ja, aber, aber ich sag mal rein optisch lieber nicht der Ghoul.
Ja, optisch nicht der Ghoul. Ja.
Aber alle lieben jetzt den Ghoul.
Ja.
Außer in der Welt.
Ich krieg jetzt immer so sexy Videos.
Ach so?
Nee. Sexy Ghoul Power?
Nasloch. Ja, wo das dann immer, wo man halt merkt, da sind viele Menschen, die den doch gut finden, die da
ist in Ordnung,
beigehen wollen.
Ich freue mich für alle Brandopfer auf der Welt, dass die Frauen abkriegen.
Michael Jackson ist ein bisschen zu früh gestorben. Die haben ja nur gewartet, bis die CGI-Technik so weit ist. Und die hatten schon die Rolle für Michael Jackson schon so fest. Dann stirbt der. Und jetzt müssten die noch mal ein paar Jahrzehnte warten. Ärgerlich.
Ja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass die Serie schon so ein paar Themen auslässt, die man vielleicht erwarten kann. Weil gerade der Rassismus, der den Ghulen entgegengebracht wird, der ist ja im Spiel relativ prominent. Dass das jetzt noch ausgespart wurde oder jetzt nicht so thematisiert wurde, fand ich eigentlich ganz angenehm, dass man jetzt nicht all in geht und so eine Show macht mit Themen, die man eh jetzt schon überall kennt und in jeder Serie angeboten bekommt, dass die Serie dann doch schon irgendwie eine andere Ausrichtung hat. Ich war auch sehr erstaunt, wie explizit das dann teilweise ist. Das habe ich so nicht erwartet. Habe ich mir natürlich gewünscht, weil die Spiele da auch keine Gefangenen machen. Das fand ich echt cool, muss ich sagen. Das ging schon manchmal echt ab da.
Ja, die haben es schon richtig gut gemacht und die haben so ein paar Reizthemen umgangen, aber natürlich gibt es andere Reizthemen, die das halbe Internet wieder verrückt machen.
Ach so?
Ich habe mich da überhaupt nicht mit beschäftigt.
Es gibt auch immer irgendwas zu meckern, egal bei was.
Ja, jetzt zum erzähl Beispiel. Mal was. Der Aspirant Dane.
Ja.
Es macht ja die Serie unschaubar, dass da so eine Person da ist, die ja eben offensichtlich, sag ich mal, einen weiblichen Körperbau hat, aber bei der Brotherhood of Steel mit dabei ist und in einer Szene auch noch im Englischen als they angesprochen wird und das geht ja schon dreimal nicht.
Ach, okay.
Und da drehen sie alle durch und das ist jetzt das Allerschlimmste für die 5 Minuten Screentime, wo dieser Charakter hat. In der ersten Folge und Spoiler, in der letzten Folge kommt er dann nochmal 2 Minuten vor. Also,
vor allem die Fallout-Macher, die werden sich jetzt denken, hey, wir haben dieses satirische, amerikanische Befindlichkeiten auf die Schippe nehmende Mahnwerk geschaffen. Weil das Erste, was passiert, ist wieder genau das, dass genau das befeuert wird.
Ja. Das Nächste ist, dass die Serie ja so furchtbar kapitalismuskritisch ist. Weil ja die großen Corporations, die großen Unternehmen, das sind ja die Bösen in der Serie, wo ich mir dann auch denke, so, ja, habt ihr die Spiele gespielt? Die haben ja alle irgendwo Dreck am Stecken in den Spielen schon. Und jetzt ist halt in der Serie auch so. Und ja, natürlich, dann ist eine weiße Frau und ein schwarzer Mann und die kommen dann sich näher. Und das ist ja alles, das ist alles so ganz furchtbar.
Ich habe da nicht mal drauf geachtet, ehrlich gesagt. Und das zeigt mir, dass ich nicht so ein Problem damit habe.
Als normaler Mensch ist
ja,
einem stimmt. Das auch egal. Also, aber es gibt halt Leute, die sich über alles Mögliche aufregen.
Ja, also Fallout ist wirklich, das ist genau die falsche Spielwiese. Ja. Aber das ist so herrlich, das ist halt die Welt, in der wir wollen. Ich hatte heute so ein ganz anstrengendes Gespräch da auch mal, aber das mache ich jetzt nicht auf. Also ich sage mal ein Thema, was jetzt gerade kurz angesprochen wurde, im echten Leben aber. Und es ist schon manchmal auch anstrengend. Wir sind in der Phase, wo einfach eine Serie wie Fallout gerade, naja. Dabei macht die ja komischerweise wirklich aus meiner Sicht, soweit ich es geguckt habe, mir fehlt ja noch eine Folge, erstaunlich alles richtig, weil auch wieder hier hat das Seal of Approval meiner Frau. Und ich hätte das im Vorfeld nicht gedacht. Ich habe ja hier monatelang Fallout 3 gespielt. Meistens so nachts von 0 bis 5 Uhr. Ich habe hier meine langen Fallout-Sessions gemacht und kam die auch manchmal rein. Also geguckt, was ist denn hier wieder los? Machst du hier wieder für einen Quatsch? Aber jetzt erkennt die das Universum, jetzt interessiert die sich rückwirkend dann doch für diesen Quatsch, den ich damals gespielt habe. Und das hätte ich nie gedacht. Und das zeigt ja wieder, irgendwas scheint die ja dann richtig zu machen. Was halt so diese Repräsentation von so ein paar, naja, ich sag mal, Echtweltproblemen anbelangt, die halt in dieses perverse, zynische Setting halt übertragen. Es ist halt Satire, ey, Leute, seid ihr bescheuert? Oh, Mann. Gut, dass es halt nicht irgendwie zu verweichlicht gemacht, so eine Disney-Trickfilm-Version draus gemacht haben. Es ist alles in einem wohligen Maße.
Ja. Und das ist ja eben auch gerade der Witz, dass so eine Figur wie eine Lucy, die halt von der Außenwelt keine Ahnung hat, also wirklich Fish out of water, in so ein Setting reingeworfen wird und sich da durchkämpfen muss und am Anfang eben noch, oder gut, die ganze Serie über ihre positive
Vibes
oder ihre naive Art beibehält, aber wo halt auch relativ schnell merkt sie, ja, Wasteland ist eigentlich scheiße und die ganzen Leute hier sind eigentlich scheiße. Und,
also ich finde, sie macht eigentlich auch überhaupt gar keinen Spaß hier oben. Macht auch die deutlichste Heldenreise mit. Und Charakterentwicklung.
Eine Anti-Heldenreise.
Eine Anti-Held ist da dann eher der halt Google.
Naja, ich finde aber, ja, wie gesagt, mir fehlt noch die letzte Folge, aber die hat ja jetzt auch schon viel Dreck am Stecken.
Relativ
das ist ja der gesehen. Witz. Das ist, du kannst ja in Fallout immer die Figuren so spielen, wie du willst und kannst halt dann auch so total böse Figuren am Ende haben. Ich habe immer liebe Figuren gespielt und immer nur Karma-Punkte geholt. Aber das ist ja die Idee, dass alle Hauptfiguren, also der Ghoul, der Maximus, das Mädel, das könntest du alles in den Spielen so machen. Du kannst die Sheriffs halt einfach alle totschießen, du kannst dem Wissenschaftler Säure ins Gesicht schmeißen. Du wirst ja nicht am Ende des Spiels irgendwie ferngehalten, wenn du das halt so machst. Und das finde ich halt auch wieder eine gute Repräsentation. Ich finde halt auch schön, dass die Frau ja letztendlich auch eher so eine gute Karma-Schiene fährt, das halt aber nicht durchgehend immer funktioniert. Und dass die halt aber auch so ein paar Eigenschaften mitbringt, die auch sehr modern sind. Also Marlena wird jetzt vielleicht gleich was dazu sagen können, aber ich finde zum Beispiel cool, dass die sexuell sehr emanzipiert ist.
Mhm.
Sich dann einfach so das nimmt, wie die das braucht.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, dass es halt nicht so tabuisiert wird. Und das ist also quasi im krassen Gegensatz zu der Brotherhood, wo der Typ ja noch nicht mal weiß, was er mit dem Ding zwischen den beiden anfangen soll. Und sie halt gleich so, ja, hier, Bock oder nicht Bock? Ja, kein Bock, ja, auch nicht schlecht.
Die hat halt mit ihrem Cousin geübt.
Ja, yeah, genau.
Geübt. Und daran sieht man halt auch wieder, wie schön, also was das für ein Unterschied ist, wie man aufwächst insgesamt. Also, dass das in den Vaults so als positiv dargestellt wird und dass kein Tabu ist, es kommt ja nicht von ungefähr. Und dass es dann bei der Brotherhood andersrum ist, ist schon interessant. Fand ich tatsächlich auch gut. Fand auch schön, wie sie es mit dem gewissen Witz dann dahinter dargestellt haben und das nicht zu vulgär gemacht haben, sondern einfach immer noch so ein bisschen so dieses kleine Augenzwinkern in vielen drin hatten. Das fand ich nicht nur auf jetzt die Sexsachen bezogen schön, sondern insgesamt haben sie immer wieder, wenn du dachtest, jetzt sind sie so ein Ticken drüber, haben sie es geschafft, immer noch mal dann wieder zurückzuspringen und das Gore-mäßige zum Beispiel so zurückzunehmen. Und deswegen kann man das ganz gut gucken, auch wenn man wenn man Gore und so weiter jetzt nicht so gerne mag, sag ich mal. Das ist mir aufgefallen bei der Serie.
Mhm. Ja, gerade Gore, die setzen es punktuell ein, an den Szenen, wo es wichtig ist. Und da dann aber auch richtig, ohne sich zurückzuhalten, aber dann eben an anderen Stellen, wo man es nicht braucht, ist es jetzt nicht so, dass da, das wollte ich gerade sagen, es ist nicht so, dass jede Folge irgendwie Blut spritzt, aber ich glaube doch.
Ja. Das ist ja auch eine Rolle. Ich finde, das passt schon, aber es wird nie so wirklich zum Selbstzweck, wo man denkt, ja, jetzt geht es nur darum, weil man in den Spielen so ziemlich alles machen kann, wird es dort nicht übertrieben.
Mhm. Ihr sagt jetzt, also ihr habt jetzt viel von den Spielen auch geredet. Ich muss sagen, ich habe die Spiele nicht gespielt und die Serie jetzt geschaut. Und fand es auch ganz interessant, dass dann natürlich auch viel nachgefragt wurde. Also mein Freund hat's auch, hat die Spiele auch gespielt. Ich weiß nicht, Fallout 4, glaube ich, Fallout 3 und Fallout New Vegas. Mhm. Und er hat auch viel wiedererkannt. Er hat sich aber zurückgehalten mit dem Ganzen, das ist aus den Spielen und dies und das. Wir haben uns das beides halt angeschaut. Brauchst du auch oder nicht. Beide. Genau, brauchst du nicht, finde ich. Darauf wollte ich hinaus. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal Fallout 4, glaube ich, war jetzt im Shop auf 10 € runtergesetzt oder so, habe ich mir jetzt mal geholt.
Machst du nichts falsch damit?
Nee, werde ich mir auf jeden Fall mal, werde ich mal reinschauen zumindest. Aber ich fand auch die Stories, die Charaktere, wie die sich entwickelt haben, super spannend. Also ich fand, für mich war das eine ganz tolle Serie, auch ohne die Spiele gespielt zu haben. Um die anzuschauen. Die Welt war schön aufgebaut. Haben sie gut gemacht. Auch aus der Sicht.
Ja, das ist, wir haben ja The Last of Us, wo ja wirklich ein sehr starkes Story-Spiel ist. Also da wären sie dort stärker von der Story abgewichen, dann wäre es nicht so gut gewesen. Und wir haben jetzt das Beispiel Fallout, wo halt die Serie überhaupt nichts mit der Story von irgendeinem von den Spielen zu tun hat, weil das halt, wie gesagt, nur die Welt ist, das Setting. Und aber sonst brauchst du nicht das Spiel gespielt oder irgendeins von den Spielen gespielt zu haben, um mit der Serie mitzukommen, sondern in der Serie wird dir halt alles nochmal von vorne erklärt und eingeführt. Und es hat halt nicht irgendwie so direkte Anspielung, so, ja, guck mal, der Typ von da hinten, den. Das ist ein Easter Egg, den kennst du bloß, weil du das Spiel gespielt hast. Am ehesten kommt dann noch. Ist es ein Spoiler oder ist es kein Spoiler? Ach, was ist kein Spoiler? Ich glaube, in der letzten Folge dieser Typ im Radio, mit dem Radio, wo dieses die Geigenmusik spielt.
Ich habe mir das als Easter Egg vorgestellt. Also, dass das so.
Der kommt aus dem Spiel, aber.
Also, er hatte keine große Bedeutung.
Ja, hat überhaupt nichts
damit. Das ist doch irrelevant.
In Fallout 3 war das eine Frau. Die alte Omi, die konntest du dann auch finden. Ja. Da gab es so eine Geigenquest.
Ja.
Ja, nee, das sind halt schöne Verbeugungen oder Verneigung.
Ich finde halt noch, was das Spielthema anbelangt, das ist immer so die Frage, was hast du vor, wenn du so ein Erzähluniversum schaffst, also so ein Worldbuilding machst, willst du dann das wie Star Wars oder Herr der Ringe machen, dass alles immer direkt miteinander verbunden ist? Oder schaffst du halt nur so eine große Spielwiese, so das ist eine Welt mit Regeln. Und überall in die Welt packen wir kleine Geschichten rein. Und ich mag so dieses letztere Konzept eigentlich immer ganz gerne. Würde mir das auch mehr wünschen. Aber das schafft halt kaum jemand. Also kaum ein Franchise kann da die Finger stillhalten und sagen, hey, wir lassen einfach mal zwei Geschichten parallel laufen. Buffy Angel irgendwann mal. Ne? Also irgendwann sind die emanzipiert und machen parallel ihre Abenteuer. Selten nochmal, hey, wir grüßen uns nochmal kurz, aber die Regeln für die Welten sind natürlich gleich, es ist ja dieselbe Welt. Und bei Fallout, es ist ja wirklich einfach nur dieses postapokalyptische USA-Setting. Und das Schöne daran ist, die können nicht so einfach hin und her zwischen den Orten und dadurch ist das Thema schon durch. Es ist ja mega schwierig, dort von A nach B zu kommen. Und deswegen reicht es schon manchmal, dass das wirklich zwei benachbarte Großstädte in den USA, zwei verschiedene Spiele da repräsentieren. Und trotzdem gibt es keine Überschneidung oder gibt es keine irgendwelche Story-Sachen, wo die dann sagen, hey, guck mal hier, jetzt sind wir in ach, ich weiß nicht, wo die alle spielen.
Genau, das ist nämlich
das Ding. Was war Fallout? Fallout 4 war Boston, ne? Und Boston ist ja schon relativ nah. Ich mache jetzt gerade so Gänsefüßchen, relativ nah an Washington von Fallout 3. Da gibt es ja trotzdem nicht wirklich eine Verbindung.
Ja, das ist genau das Ding. Du kannst halt auch nichts benennen, weil es nichts zu benennen gibt. Das ist völlig irrelevant, ob du jetzt irgendeine Figur zwischen den Spielen hin und her auftreten lässt. Das ist völlig irrelevant, weil das immer meine These ja ist, dass du bei Open-World-Games keine großartige Story erzählen brauchst. Das steht dem eher im Weg. Das ist ja immer das Ding. Dass ich das nicht brauche. Wenn ich eine coole Story haben will, dann brauche ich auch eine stringentere Spielweise, wo ich dranbleibe und wo ich mich nicht irgendwie drei Stunden in einer Nebenquest verliere. Und genau das hat ja auch Fallout nie geboten. Deswegen sage ich ja, die Hauptstory, das war immer super lame. Da hast du immer coole Nebenquests. Und das ist alles nicht schlecht, das ist super gemacht. So, aber die große Story, die große Lore gibt es da einfach nicht. Und da kann sich die Serie natürlich super bedienen. Und keiner wird es ihr übel nehmen.
Ja. Du hast ja bei, also für die Marlina auch nochmal zur Erklärung, du hast bei Fallout ja, wie Philipp schon sagte, immer diese Nebenquests, in denen du dich verlierst, das ist ja der Witz. Mhm. Du willst wohin, du hast schon grob ein Ziel und auf dem Weg dahin kommst du an irgendeinem Supermarkt vorbei, denkst, na, da gucke ich mal rein. Und dann hast du den kompletten Spielenachmittag oder bei mir Nacht nur damit zu tun, in diesem Supermarkt rumzuhausen. Und das reicht. Und manchmal ist da nicht mal irgendwie eine Quest so richtig dran. Aber alleine dieses Erkunden dieses Ortes ist für dich dann in dem Moment so deine Quest als Spieler. Weil du dann halt dir natürlich auch durch diese kleinen Markierungen hier und da, die kleinen Krumen, die dir hingeworfen werden, auch ein Bild davon machst, was ist denn hier mal passiert vor ein paar Jahrzehnten oder was. Das sind dann immer so schöne kleine Worldbuilding-Mechanismen schon drin, dass du dann auch indirekt eine Geschichte erzählt bekommst. Gibt's ja diesen Fachbegriff dafür. Das hatten wir auch schon mal an einer anderen Stelle erklärt.
Storytelling.
Environmental Storytelling. Und das kann das halt echt gut. Und ja, ich fand auch diese Questreihen, wo du ja in jedem Fallout dann vielleicht so 10, 20 größere hast, die sind schon immer cool, aber ich kann mich an keine einzige erinnern.
Das ist halt auch das Ding, du hast ja immer ganz prominent diese Watercooler-Conversation mal ins Spiel gebracht und die bei Fallout, die würden sich nie um die Story handeln. Das geht immer um die persönlichen Sachen, die man da erlebt. Zum Beispiel in Fallout 4 kommst du dann irgendwann mal in so eine Art Bergwerk. Ich hatte da irgendeine Quest und da gehst du da ewige Stunden bist du da drin unterwegs. Ich war dann schon so komplett ausgelaugt, ich hatte keine Items mehr, irgendwas, habe mich dann vorgekämpft bis zu dem Item, was es in diesem Bergwerk gab, das war irgend so ein Dolch, der war super stark für meinen Anfangscharakter, mit dem habe ich mich dann wieder nach draußen gemetzelt und du kommst dann halt draußen an, bist komplett im Arsch, aber hast diese coole Waffe und das sind die Stories, die das Spiel erzählt, ne? Das ist das Wichtigere, als dass du jetzt irgendwie deinem Papa in die nächste Stadt nachrennst und das schätze ich so an diesen Spielen, dass du dir deine eigene Story zusammenbaust, wenn du so willst.
Das habe ich auch völlig vergessen in Fallout 3. Ich habe dann mal nach 100 Stunden oder so ist mir mal eingefallen, ach ja, ich muss ja noch dahin, wo ich gleich am Anfang des Spiels hin soll.
Ich werfe jetzt noch mal random ab und zu Fallout 4 rein und ich stolper immer noch mal über Nebenquests, die ich übersehen habe, weil ich auch nicht den Anspruch hatte, jetzt alles auf 100% zu kriegen. Ich glaube, Fallout 3, DF, müsstest du auf 100% haben. Ich habe
deine
Trophäen angeschaut.
Eine blöde Trophäensache habe ich mal verpasst. Das ist wirklich so, nach 250 Stunden geht mal eine Tür hinter mir zu. Und ich habe aber blöd gequicksaved und merke, ich kann nicht mehr durch die Tür zurück. Und dann fehlt mir ein Item, um halt, das ist so dumm. Da mache ich mir bis heute noch Gedanken drüber. Ja. Aber sonst, ich habe alles gesehen, habe alles auf allen Karma-Leveln gemacht und so weiter. Also wirklich.
Und das ist dann halt auch heftiges Zeitinvestment. Deswegen verstehen, dass du da jetzt erstmal abgeschreckt bist.
Es war bestimmt 7, 8 Monate oder so, habe ich auch nichts anderes gemacht. Und damals habe ich noch regelmäßig und auch mal länger am Stück gespielt. Krass. Ja. Aber trotzdem, also auch wenn ich mich an nichts inhaltlich erinnern kann, ich habe so ein paar Bilder im Kopf, die Leute, die zu Bäumen wären, weil du es vorhin mal grob angedeutet hattest. Wenn du jetzt so sagst, wie in eine Höhle rein und Dolch holen, da fallen mir so ganz viele Sachen ein, wie ich in irgendwelche Felsspalten gefallen bin, dachte, muss ich mal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Es wird ja nur irgendwie so Umgebung sein. Und dann merkst du, es sind ja übelste Skorpioneier. Moment, was ist denn hier? Jetzt floresziert das hier. Ach, hier ist auch irgendwie so eine Königin. Was ist denn hier noch alles? Also, das ist manchmal noch nicht mal ein markierter Ort auf der Karte. Ja. Nach dem Motto, das ist nicht wichtig genug. Und du hast aber hunderte markierte Orte auf der Karte. Und jeder Ort kann durchaus bis zu einer Woche Arbeit als Spieler bedeuten.
Auf jeden Fall.
Das ist Wahnsinn. Und das sind halt, wie du sagst, das sind so diese Geschichten, die man sich dann selber rausnimmt. Und meine Geschichte ist halt auch viel davon geprägt, in welcher Reihenfolge ich die Orte abgearbeitet habe. Und ich hatte zum Beispiel relativ früh einen Ort mit relativ starken Gegnern, Ich dachte, oh Gott, ist das Spiel schwer, fuck. Und ich habe hier nur so einen Rotz und dann kannst du nicht so schwer tragen. Und du hast ja diese Stats, die du im Laufe des Spiels hochpowerst und am Ende bist du total überpowered. Aber ich gehe halt da so hin und denke, ich kann kaum was tragen und dann muss ich immer wieder zurück in mein Haus und dann muss ich das Zeug verkaufen und gehe ich wieder dahin. Oh, jetzt kann ich wieder nichts mehr tragen. Ich gehe zurück in mein Haus, verkaufe das Zeug. Es ist ganz anstrengend, immer so ein Anfang. Aber dann habe ich diesen schweren Ort am Anfang geschafft und war dann von da ab fast für das komplette restliche Spiel eigentlich immer überpowered. Ich wurde halt dafür belohnt, dass ich einmal diesen harten Weg gegangen bin. Es war auch nicht so geplant, das sagt dir ja das Spiel aber auch nicht. Und das ist ja aber auch irgendwo das Schöne. Du kannst da direkt am Anfang aufgeben und sagen, ey, sag mal, seid ihr bescheuert? Oder du muckelst dich durch. Und ich habe das genossen, da so mehr oder weniger so durchzuschweben. Und dann war ich wie so eine Ein-Mann-Armee und habe da alles weggelasert und riesige Mechas mit einem Schlag zerstört, überhaupt kein Thema.
Das ist ja auch der Grund, warum man das lässt, die Hauptquests gleich nacheinander zu spielen, weil das Blödsinn ist. Du willst ja erstmal, ich gehe immer ein paar Level drüber in die nächsten großen Quests, sage ich mal. Ich spiele das auch so, dass ich irgendwann overpowered sein möchte, dass ich dann irgendwie das alles besser genießen kann, dass du eben nicht bei jedem Gegner jetzt die große Herausforderung hast, weil das auch irgendwann nervt und dir das Wege versperrt, gerade wenn du die Welt erforschen willst, worum mir es ja hauptsächlich geht, dann musst du halt irgendwo krass sein. Und ich hatte das im vierten auch ganz stark, dass ich am Anfang wirklich ein absolutes Würstchen war. Ich hatte da stundenlang, war ich echt erstaunt, dass der Schwierigkeitsgrad im Gegensatz zum dritten, dachte ich zumindest, so viel anstrengender ist oder höher ist. Wo ich aber auch dann im Nachhinein sagen muss, gut, das liegt halt einfach an meiner Spielweise und den Wegen, die ich gegangen bin. Und dann war es eben gerade dieses Bergwerk, was ich erwähnt habe, wo ich dann diesen Dolch hatte und auf einmal hat das geflutscht. Dann hatte ich auf einmal eine anständige Waffe und ab dann ging es ab. Dann konntest du mal ordentlich leveln. Ja, und genau das ist das, was den Reiz ausmacht. So diese Open-World-Sache, das bietet so extrem viel. Und auch mit den Walls, also da mache ich mal kurz das Ding mit den Walls auf, weil mir war nicht bewusst, was die Serie so darstellt, dass die Walls miteinander so verbunden sind. Und da dachte ich mir, okay, das ist so eine Sache, die sich jetzt die Serie rausnimmt, um eine gewisse Sache zu erzählen können. Habe mich dann aber daran erinnert, dass es im vierten Teil zum Beispiel auch mal von einem Vault in den anderen ging, der dann halt komplett zerstört war. Also das hat mich relativ viel beschäftigt, als ich die Serie geschaut habe, wie diese ganze Vault-Dynamik funktioniert. Ich
Boah,
hatte auch dann
findest du es
irgendwann mal.
nicht als gute Ergänzung, wenn du sagst, das ist dir nicht
Nee, das
geläufig
ist.
gewesen? Ist das nicht eine
Ja,
gute Ergänzung?
das ist okay. Ja, ich habe nur versucht, das Konzept zu verstehen. Das kommt halt dann wirklich erst in der letzten oder vorletzten Folge. Ich hatte dann mal irgendwann so eine Nachricht in die Gruppe geschrieben, dass ich da ein paar Fragen habe zu der Sinnhaftigkeit
Ach
von
so, ja,
diesen
das war die
Walls und
vorletzte
diesen.
Folge, die du dazu gefragt hast. Und
Genau.
hast gesagt, ach nee, in der letzten wird es dann geklärt.
In der letzten gibt es dann einige Antworten. Es war mir trotzdem nicht bewusst, dass die Walls da so aneinander existieren, zumindest mehrere. Es ist ja jetzt nicht flächendeckend, dass die alle miteinander verbunden sind über
Ja.
ganz Amerika, das ist ja klar. Aber dass die dann doch irgendwie so viel Aufwand betrieben haben. Bei mir in den Spielen, muss ich ehrlich sagen, hatte ich das Gefühl, dass es zwar immer Walls gibt und das ist so eine Parallelwelt, die da existiert. Aber diese Größe, würde ich behaupten, geht auf die Serie zurück. Also diese komplette, ja, ich kann ja jetzt nicht so viel spoilern wegen Dave, aber diese komplette Planung und alles, dieses Scale, die das ganze Ding hat, das war mir in den Spielen nie so bewusst. Da dachte ich halt, okay, es gibt diese Walls als, ja, was es halt sind, einfach im Endeffekt Bunker, um sich zu schützen vor so einer Katastrophe und da auch ein paar Jahre zu überleben. Aber die Serie macht da schon nochmal ein größeres Fass auf. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, so auch als Prämisse für die weitere Geschichte.
Also das ist auch was ich an der Serie sehr schätze, das Worldbuilding an sich. Dass dir nicht gleich bei Folge 1 gesagt wird, so sieht die Welt jetzt aus und jetzt erzählen wir dir eine Geschichte darüber, sondern du lebst durch die Figuren, durch die Erlebnisse, wie die Welt funktioniert und bis zum Ende hin wird ja dann einiges zurückgehalten, was ja dann auch storylastig ist und erzeugt ja auch für mich als Zuschauer dann das Gefühl, ich darf jetzt Dinge entdecken, dass sie mir nicht verboten werden oder schon gespoilert werden, weil da ein Erzähler in der ersten Folge gleich alles ausgesprochen hat, was es gibt. Und das finde ich immer generell ist ein gutes Erzählmittel, wenn man einfach das Worldbuilding geschehen lässt und nicht gleich alles hinrotzt.
Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, die ersten, ich glaube, was sind das insgesamt? 9 Folgen,
ne? 8 Folgen. Dass ich die ersten
7 Folgen gedacht habe, das ist cool, das macht Spaß, das kenne ich aus den Spielen, das ist eine schöne Interpretation des Stoffs. Aber ob ich jetzt unbedingt noch eine zweite Staffel brauche, weiß ich nicht. Natürlich, wenn es die Qualität ist und alles ist schön und noch mal ein paar mehr Sachen sehen, die jetzt
ausgesprochen wurden. Und dann die letzte Folge.
Und dann kommt die letzte Folge. Die letzten Minuten. Und ich bin komplett gehuckt und will am liebsten jetzt gleich die zweite Staffel sehen. Weil das hat bei mir dann erstmal so die Lust geweckt, weil vorher fand ich es halt netter Fanservice und die haben eigentlich das Ding verstanden und da eine Story draufgepackt, die funktioniert, dass ich diese 7 Folgen da mit Freude anschaue. Aber ich finde, erst die letzte Folge macht mir so richtig Bock auf mehr.
Ja. Vor allem, weil die halt, sag ich mal, das, um was es in den ersten 7 Folgen geht, das wird so schön und mehr oder weniger rund abgeschlossen. Ja. Aber es werden dann halt weitere Fässer aufgemacht. Und das ist ja genau das, was man sich für eine Serie wünscht. Dass es nicht so ist, dass ein Mysterium aufgemacht wird und das dann über 7 Staffeln hin aufgezogen wird und dann am Ende doch nicht aufgeklärt wird. Lost.
Nimm doch einfach hin, dass die Zahlen einfach so sind, wie sie sind.
ja. Sondern das halt, es wird am Anfang ein Mysterium aufgemacht. Es wird mehrere Mysterien aufgemacht, aber so im Groben wird es dann halt auch in der Serie dann abgeschlossen. Man hat ein mehr oder weniger befriedigendes Ende und man hat jetzt eben Ausblick, es geht weiter und das ist halt das Schöne. Mhm. Gerade manche Mysterien werden halt auch abgeschlossen bis zu einem gewissen Punkt, wo man dann aber auch sagen musste, da muss es ja dann auch weitergehen. Also
eine Antwort gibt es mehr neue Fragen.
Ja, also zum Beispiel und jetzt wirklich ohne Spoiler, aber was passiert denn jetzt in Vault 31? Wie soll es denn da weitergehen?
Ja.
Da muss es ja dann, also das ist schon was, wo ich mich sehr freue auf eine zweite Staffel. Und dann eben, was so mit anderen Charakteren noch passieren soll.
Ja, ich fand es auch schön. Ich
würde sofort weitergucken wollen.
Ich fand es halt auch schön, dass sie relativ behende das geschafft haben, die Storylines von den verschiedenen Charakteren zu verknüpfen, dass es nicht allzu...
Das Hin- und Hergespringe fand ich super. Also
das auch, aber dass die aufeinandertreffen und wie das passiert, unter welchen Umständen, fand ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, und gleich in der zweiten Folge. Das hätte ja sein können, dass die 5 Folgen nebeneinander laufen und sich nie sehen.
See a Witcher oder
so. Hatte ich auch gedacht, ja. Dass das so schnell passiert ist.
Aber es war auch ein bisschen albern, finde ich. Also oft, die sich ständig treffen.
Ah, das ist richtig. Aber was ich noch alberner finde, Dave, gut, danke für die Überleitung. Es ist eine Sache, die erwähne ich jetzt nicht sofort, aber als ich das jemand erzählte, der Fallout noch nicht gesehen hat, aber gespielt hat, hat er gesagt, ja, aber das ist ja normal in Fallout. Ich so, ja, aber das ist doch erzählerisch, ist das doch blöd. Es geht um das Ding Gefahrensituation, wie daraus entflohen wird. Und das ist sehr oft, also wirklich sehr oft Zufall. Die Figuren sind oft in einer hilflosen Situation und du denkst dir, wie kommt die Figur da raus? Naja, es hat halt jemand anders geholfen oder die hat halt Glück gehabt. Also hier Deus Ex Machina, kann man sagen. Das finde ich so ein bisschen, das fand ich echt blöd, aber so ist schon Meckern auf hohem Niveau und das ist eben das Ding. Also als ich da jemand erzählte, sagt er, ja, es ist halt normal in Fallout, dass wenn du viel auf Glück skillst, dass du halt dann ausgefahren sind, dass du gut rauskommst.
Ja, ist halt 10 auf Luck, also
ja.
Kommt halt durch.
Ja, und da habe ich ja gesagt, ja, aber du musst es ja auch als Serie sehen und nicht als Spiel. Und da finde ich es eben oft faul, wenn die Figuren nicht von selbst es schaffen, aus einer Gefahrensituation zu kommen und abhängig sind von anderen. Es darf vorkommen, aber das kam sehr deutlich vor.
Na, zum Beispiel die Szene mit dem Robot-Doktor.
Ja, das war eine Szene, wo ich sage, da hat sie sich selber befreit. Aus eigener
Kraft rausgekommen.
Ja, genau, aber das ist halt eben eine Seltenheit. Also ansonsten, sie ist gefesselt, wird Getränkt fast so ins Wasser immer wieder gegeben. Die wäre nie rausgekommen. Die wäre ertrunken. Die wäre gestorben, wenn der nicht eine andere Laune gehabt hätte.
Ja, aber du musst ja auch irgendwo die Charaktere einfach mal ein bisschen machen lassen. Es kann ja nicht sein, dass die sich überall immer gleich
rausballen. Ja, ich sag nicht, dass es schlimm ist. Ich sag nur, dass es sehr oft vorkommt.
Ja, mit dem Scheißer zum Beispiel, der da halt bei dem Radioturm da so auf die schießt und dann kommt die gerade gelaufen und merken, der hat ja irgendwie sein ganzes Magazin verballert und jetzt nicht getroffen.
Ja,
das dachte ich nämlich auch, eigentlich hätte die Serie jetzt vorbei sein können. Oder dass halt der Ghoul da halt auch immer mal so im Fadenkreuz ist und
das ist halt das. Das meine ich ja mit
Glück. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Mich frustriert das manchmal auch, aber was ich viel schlimmer finde, ist, und das machen andere Serien viel mehr, also dieses, ich sterbe jetzt und dann kommt im letzten Moment jemand und hält von dem Bösen so die Hand fest.
Das ist...
Lieber mal einen Finger verlieren und halt auch mal eine Lektion daraus nehmen oder halt mal in so eine Situation geraten, wo man halt auch mal was, ich sag jetzt mal, moralisch ein bisschen Verwerflicheres machen muss, wie jemanden halt so Säure in die Fresse schmeißen. Weil das ist ja auch irgendwo ein Zeichen, ja, so ganz locker ist es dann doch nicht, die Situation bereinigt worden. Also die nehmen schon genug Schaden und das ist mir halt wichtig. Mhm.
Aber das ist jetzt das Ding, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt die nächste Staffel gucke, weiß ich, okay, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, die kommen halt irgendwie raus, aber ich finde es halt immer ein bisschen blöd. Ich will schon, dass mein Held das von selbst schafft.
Anne, das ist ja in jeder Serie so, wo du Hauptcharaktere hast. Da weißt
oder
du
doch auch,
außer du guckst Game of Thrones.
Ich wollte gerade sagen, oder du guckst Game of Thrones.
Ich achte immer drauf, kommen die jetzt raus oder ist es jemand anders? Und dann gibt es so Sachen, wo die es wirklich von selbst schaffen, sage ich, super gemacht.
Ja, dann bist du aber irgendwann beim Hunter-Hunter-Zeichner, der dann nicht weiß,
was ist das
wie er eine Story, wie er ein Problem lösen soll, weil die Charaktere von alleine nicht drauf kommen.
Genau, okay. Nee, gut, das ist halt also meine Sicht der Dinge, da lenke ich schon immer sehr viel Wert drauf, ob es Deus Ex Machina wird oder nicht. Aber hier fiel es mir halt sehr deutlich auf. Das kann man nicht wegignorieren.
Ja. Naja, das ist wieder so das Ding, was ich auch bei Last of Us gesagt habe. Auf einer Meta-Ebene ist das eigentlich nur so ein perfekter Speedrun, den man da sieht, weil die Charaktere eben nicht sterben. Aber im Spiel bist du halt tausendmal gestorben.
Ja, das wäre halt dumm, wenn die jetzt ständig sterben würden und du über eine neue Figur etablieren müsstest oder die klonen würdest oder keine Ahnung, was da abgehen kann. Wäre blöd. Was auch seine eigene Logik hat, ist ja die Welt per se. Und das ist ja, das folgt nach Regeln, wo ich sage, ist irgendwie unlogisch, wenn man es mit unserer Zeitlinie vergleicht. Da hab mir dann aber gesagt, nee, das ist halt so. Das ist deren Logik. Nicht weiter drüber nachdenken, dass die so 60er-Jahre-Technologie gemixt mit irgendwie analoger, futuristischer Technologie haben und dann noch Fusionskern. Das würde sich eigentlich beißen, aber das ist halt so. Und das habe ich hingenommen.
Ist halt nicht unsere Welt, André.
Ja, deswegen. Ich habe es ja hingenommen und hab damit meinen Frieden gefunden. Also ich fand das dann alles, habe dann alles hingenommen, wie die Logik ist, wie Regeneration funktioniert, dass es Ghule gibt, diese Mutanten, alles hingenommen.
Ja. Das ist übrigens eine Sache, die war mir neu, aber es kann auch sein, dass ich das in den Spielen einfach nicht aufmerksam genug verfolgt habe. Dass ein Ghoul lange lebt, okay, geschenkt, aber dass die Selbstheilungskräfte haben, wurde das jemals thematisiert? Also das war mir
ich kann es nicht wissen. Ich kenne nur die Serie.
Weil das fand ich dann so ganz überraschend. Oh Gott, Dave, hast du das schon gesehen? Warst du schon bei dem Geigenmann?
Ja, doch, doch. Also, ja, aber ich wusste das irgendwie schon. Also es gibt ja dann die Szene, wo ein Nebencharakter, der Son of Zorn, André, falls du das nicht erkannt hast, halt so eine Spritze bekommt. Mhm. Und da wusste ich in dem Moment, naja, der wird doch jetzt zum Ghoul gemacht.
Nee, das habe ich mir nicht gedacht.
Okay, weißt du, was ich dachte?
Nee, André, ich meine nur, ob du das erkannt hast, dass das der Schauspieler ist, der den Son of Zorn gespielt hat.
Ach so, nee, überhaupt nicht.
Es waren ja viele solche coolen Gaststars, da können wir dann später
nochmal. Wenn es um Gesichter erkennen geht, Dave, bin ich...
Ja, der ist ja schon der sticht schon so heraus in dieser Anfangsszene, okay, dabei der Bruderschaft, weil er alles so übelst bufft und dann halt dieser, wie er sich ja selber dann auch betitelt, der Scheißer. Und das wusste ich irgendwie noch. Also ich hatte mich erinnert,
Aber
ich dachte eigentlich, dass die Auflösung von dem Ding ist, dass dieser Quacksalber dem so eine Art Droge gibt, wo er sich das einbildet, dass sein Fuß in Ordnung ist, rennt, aber die trotzdem die ganze Zeit mit so einem kaputten Fuß rum. Das war eigentlich mein Gedanke.
Okay, ne, ich habe schon das gedacht. Ich war echt überrascht, halt so,
als er dann da irgendwie mit einem Pfeil durch den Hals getroffen war.
Und ja.
Dachte ich,
hey, ich dachte okay, so, aber da habe ich so gedacht, wo er sagt, warum lebe ich noch so näher? Der Fall ist halt so gut durchgeflogen, dass du halt noch stehen kannst. Ja. Aber nee, es geht drum, weil er halt beeinträchtigen kann. Ja.
Es wird ja schon klar, wo er irgendwie sagt, ja, was mache ich denn jetzt gegen die ganze Radioaktivität? Und dann dieser komische Doktor sagt so, ja, da der brauchst du dir jetzt keine Sorgen mehr drum machen.
Ja.
Stimmt.
Nichts mehr.
Ja, es gab ja auch noch Rückblenden, sage ich mal. Die fand ich immer gut platziert. Das hat den Ghoul halt liebreizend gemacht, weil anfangs ist er mit Absicht so etabliert worden, der ist halt scheiße. Ist halt ein Assi. Und der hat dann seine Anti-Heldenreise, dass er durch die Rückblenden dann auch immer lieber wird, sage ich mal. Oder eher der Welt entsprechend standfester. Weil, wo du sagtest, Dave, die Lucy, die wäre halt, die hat moralische Bedenken, dass man nicht sagt, sie ist jetzt irgendwie lieb. Aus Sicht der Welt, finde ich, ist sie immer noch lieb. Also sie muss halt überleben. Und wenn die Welt scheiße zu dir ist, kannst du nicht lieb bleiben.
Ja, die ist ja aber auch vielleicht irgendwie Mitte 20 und der Gurde hat irgendwie 200 Jahre Zeit gehabt, um moralisch zu verwahrlosen.
Ja, es ist halt die Sache, also ob er da auch die ganze Zeit sozusagen konserviert war die ganze Zeit oder ob er wirklich die ganze Zeit auf der Welt gelaufen ist.
Nee, das denke ich schon, dass der das alles so miterlebt hat.
Ja. Und ich finde auch nicht, dass der Ghoul, sag ich mal, durch die Rückblenden jetzt plötzlich, natürlich wissen wir dann, was ihn dazu gebracht hat und was er schon alles mitgemacht hat und verstehen dann, dass er halt am Anfang der Serie so ein desillusionierter, egoistischer Arsch ist, der halt nur auf sich selber guckt und guckt, dass er in der Welt überlebt. Aber ich finde, was ihn dann die Serie über sympathisch macht, ist eben das, dass er mit Lucy zusammen viel Zeit verbringt. Also der ist ja bis zu diesem Super-Duper-Markt, ist er ja der Arsch und sagt einfach so, hey, ich gucke nur nach mir selber und wenn ich dich jetzt quasi an Organhändler verkaufe, um mir meinen Stoff wieder zu besorgen, dann ist es halt so, dann hast du halt Pech gehabt. Und durch das, dass sie dann eben rauskommt und ihm seinen Stoff liefert und eben dann nochmal reindrückt, hier Golden Rule, Motherfucker. Das ist halt das, wo er dann so langsam erkennt, so ja, so dieses ganz egoistisch drauf sein hat mich zwar bis hierher gebracht, aber es ist halt nicht der einzige Weg.
Ja.
Und ja, vielleicht wäre es halt mal Zeit, den anderen Weg von ihr auszuprobieren, ob der auch funktioniert.
Die Welt gibt halt wenig Motivation, der Gute zu sein. Ne, das ist halt das
Deswegen Ding, meine ich ja, dass sie ja nicht der Böse per se ist, weil die Welt das ja nicht zulässt.
Wie oft ist es im Spiel passiert, dass du eine Quest annimmst und denkst auch, dass die Situation ist völlig klar, ich helfe jetzt dem Typen und dann dreht sich alles komplett rum und du hast irgendwie so dem absoluten Massenmörder geholfen.
Das ist so klasse mit Maximus, und wo er zum ersten Mal die Power-Rüstung ausprobiert. Und dann ja gleich hier irgendwie zwei haben Streit und so.
Das
genau das. Genau das.
Ja, es gibt ja auch in den Spielen dann manchmal solche Situationen, dass du da halt so eine normale Menschen-Siedlung hast und die wollen halt ihr Ghoul-Problem lösen und denkst, ja, okay, ich helfe euch mal. Und dann sind aber die Ghule die Lieben. Aber du kannst ja trotzdem entscheiden. Ja, ich kann ja trotzdem die Ghule alle tot machen.
Das ist halt auch das Interessante, was du gesagt hast, Dave. Es ist halt auch irgendwo eine Frage, in welcher Reihenfolge du das spielst. Du kennst ja vorher keine, es gibt ja keine richtige Reihenfolge. Und es kann halt sein, dass du irgendeinen wichtigen Teil einer Quest niemals begegnest, irgendeinem Typen, der dir eine Info gegeben hätte, die dir da weiterhilft bei deiner Entscheidungsfindung.
Ja. Sag mal,
triffst du halt mal super schnell eine schlechte Entscheidung, die sich dann im Nachhinein erst leider als schlecht rausstellt.
Ist da Fallout so ein bisschen wie The Witcher 3? So, was Nebenquests und Quests angeht? Okay, schade.
Oh, ich denke schon.
Ja,
also das dem, ist, so. Ich so von ist aber auch das typische Ding, was Bethesda, die Entwickler immer machen, auch bei Mass Effect schon. Du hast halt immer diese knallharten Entscheidungen, wo es dann auch mal drum geht, gibt kein richtig oder falsch. Jetzt muss ich einfach eine Entscheidung fällen und damit klarkommen.
Ja. Ich gibt auch wie zum Beispiel gerade in Fallout 3, da komme ich ja quasi aus dem Vault raus und stoße mit der Nase direkt auf Megaton. Mhm.
Ja.
Die Stadt, wo quasi eine große, nicht explodierte Bombe in einem Krater liegt und sich da drumherum eine Stadt gebaut hat.
Und die Kinder des Atoms.
Genau. Und dadurch, dass das eben normalerweise die erste Stadt ist, auf die du triffst, oder die erste Siedlung, auf die du triffst, ist, bist du dort dann auch sehr oft und freundest dich dann auch mit den Leuten an. Und da ist ja auch diese eine Verkäuferin. Kriegst ein Haus, genau. Und die Verkäuferin, die ist ja auch so, dass sie dich ständig auf irgendwelche kleinen Quests schickt, um zum Schluss kriegst du dann irgendwie was, wo dich immun gegen Radioaktivität macht oder zumindest stark resistent gegen Radioaktivität. Irgendwie so. Auf jeden Fall sind es dann irgendwann mal alle sympathische Leute, mit denen du schon lange zu tun hast. Und dann, wenn du dann irgendwann mal ein paar Kilometer südlich gehst, dann kommst du auf diesen Tenpenny Tower, wo dann einer sagt so, ja, hier Megaton, das ist stört hier die Aussicht, jagt das doch mal in die Luft, damit wir eine schönere Aussicht haben. Dann sagst du natürlich so, ja, nee, mach ich natürlich nicht. Wenn du jetzt allerdings an Megaton vorbeiläufst und gleich zu dem Tower kommst, dann kannst du ja auch denken so, ach, ja,
weg damit.
So hier dieser Tower, der ist viel moderner und toller eingerichtet und da kriege ich auch ein Zimmer.
Richtig.
Dann mache ich das mal geschwind und dann jagst halt die Megaton in die Luft. Also, so Entscheidungen gibt es dann auch. Und da ist eigentlich relativ klar, was die falsche Entscheidung ist.
Ja, aber das ist dann halt auch immer so komplex bei den Spielen, dass du dir dann auch irgendwelche Nebenquests verballerst, egal wie du dich entscheidest. Das ist immer eigentlich richtig cool. Du kannst dich, glaube ich, auch mit den Supermutanten relativ... Oh Gott, verwechsel ich das jetzt? Ich hätte gedacht, dass du auch teilweise mit denen zusammenarbeiten kannst, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Du kannst dir durch dieses Fraktionsspiel, dass du es dir auch bei denen verscheißen kannst, dann richtig viel verballern vom Spiel. Deswegen so das typische Ding, mehrmals anfangen und verschiedene Pfade spielen, macht durchaus Sinn, aber macht natürlich keiner, weil keiner die Zeit hat.
Das ist das Schöne bei Fallout 4. Mhm. Da kann ich, glaube ich, mit jeder Fraktion zumindest so weit Freundschaft schließen, dass du bei denen Quests machen kannst und dass die dich alle mögen und dass alles okay ist.
Ja.
Und nur dann gegen Ende musste ich dann entscheiden, genau. Okay, für welche Fraktion bin ich jetzt dann tatsächlich, aber erst wirklich fast ganz am Ende.
Ja.
Nicht-Fallout-Kenner, da gibt es ja immer auch so eine markante Nummer, die 111. Ist das eine Vault-Nummer? Oder wofür steht die? Das
ist die Vault aus, ist es 3 oder 4? Ich glaube 4.
Keine Ahnung.
Ich habe es immer mal gesehen. 111. Deswegen sagt mir das nichts, außer dass ich die Zahl halt kenne. Okay.
Ja, stimmt, bei 3 ist es 101 und bei 4 ist es 111.
Okay.
Genau, aber das ist einfach nur die Vault-Nummer, also das ist einfach nur nichts jetzt Besonderes.
Jochen, um mal einen Kreis, einen Bogen zu Kreis zu schließen, wegen Lost, ne? Wegen Lost kommt ja auch Benjamin Linus vor.
Mhm.
Aber ich meine natürlich eigentlich den Schauspieler, ich meine natürlich Michael Emerson. Und das fand ich schön, dass er vorkommt, weil ich mag den Schauspieler sehr. Seit Lost. Und ich finde es halt aber schade, dass er nur sehr kurz vorkommt. Und dann später nur noch so eine komische 70. Puppe ist. Was? Ernsthaft, ja?
Der Typ ist über 70.
Was?
Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der sieht aus wie, 54
weiß geboren.
Ich, 50 oder so irgendwas.
Also der 54. Ist echt alt. Ist 70. Ja, gut, er wird 70.
Der wird 70.
Krass. Ja. Ja, der hat mir auch immer leid getan, weil der ist, also das ist ja wirklich so eine redeeming quality, die der da in
der hat Lost immer so eine, aber genau diese Vibes hatte ich ja auch wieder bei ihm, als er dann vor Lucy saß, am Feuer, alles gedämmt, du hast erstmal so ein bisschen Angst vor dem gehabt, einfach nur, weil er das diese Präsenz hat.
Hätte auch in Canon sein können mit
Lost. Genau.
Und das ist nämlich aber auch was, worauf ich vorhin ja schon mal hinaus wollte, die haben echt coole so Gaststars. Ja, der, also Michael Rappaport in Folge 2. Nee, schon in Folge 1, genau. Der originale Ritter Titus. Vielleicht seid ihr jetzt nicht so, so krass im Michael Rappaport-Game drin, aber ich liebe Michael Rappaport. Der hat immer coole Rollen. Also ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich mag immer so Schauspieler, die immer eine coole Rolle haben. Hier haben wir natürlich Walton Goggins, der den Ghoul spielt, der immer cooles Zeug macht. Ich habe den noch nie in einer schlechten Rolle erlebt. Und da habe ich schon auch immer früher so zu Leuten gesagt, achtet mal auf den Typ, der ist noch relativ unbekannt. Vielleicht die erste größere Rolle, wo er vielleicht mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatte bei The Shield. Nicht Agents of Shield, sondern The Shield. Und irgendwann war er dann mal bei Hateful Eight mit dabei und auf einmal alle, oh ja, das ist ja ein krasser Typ, wo kommt der her? Und ich so, ja, bescheuert, der spielt in jeder Serie immer eine coole Rolle. Er kriegt es noch nicht mit, weil es immer so kleine, aber feine Rollen sind. Und jetzt, glaube ich, endlich hat er mal diesen richtigen Durchbruch. Ich würde es ihm zumindest wünschen. Und jetzt, Michael Rappaport ist halt auch so einer. Er hatte mal eine coole Rolle, zum Beispiel bei, Prison Break oder bei Only Murders in the Building. Immer irgendwie so ein bisschen so ein abgefuckter Typ, aber ich kenne den vor allem von Hinterm Sofa an der Front, wo er neben Rami Malek heißt er doch, ne?
Rami Malek, ja.
Rami Malek. So eine ganz normale Familien-Sitcom, aber irgendwie fand ich die immer mega cool. Und seitdem habe ich den auf dem Schirm. So, und natürlich, immer wenn der Name Michael Rappaport irgendwo steht, werde ich so hellhörig. So, dann gucke ich die erste Folge und dann steht dort ein, ja, irgendwie gestern Michael Rappaport. Ich sage, hä, was, wer, wann denn? Wo war denn hier Michael Rappaport dabei? Ja, okay, in der Ritter-Titus-Rüstung. Ist ja auch noch die Stimme verzerrt. Der hat ja sonst eine markante Stimme, aber da erkennst du es ja auch nicht. Seid ihr bescheuert? Ihr verschwendet diesen mega coolen Schauspieler, indem ihr den in diese Rüstung reinsteckt. Direkt Anfang Folge 2, der nimmt den Helm ab und ist direkt das übliche Michael Rappaport-Arschloch. Das okay, ist so gut. Auf den Punkt. Das ist so Michael Rappaport. Okay. Sowas haben die haben in jeder Folge drin. Fred Armisen als der DJ mit den Geigen da. Fred Armisen. Das
ist die, was mit der Frau, die alte Frau am Anfang noch recht? Also die, oh Gott, ja, ja meinst die du, alte Frau. Meinst und ich meine die ich meine die in der Stadt, wo der Ghoul dann um sich schießt.
Ja.
Die ist Fuß anschraubt.
Ja. Winterspawn oder wie der hieß mit Jennifer Lawrence. Die typischen Hillbilly-Rollen hat die eigentlich.
Ja.
Für sich gebracht.
Der Kyle MacLachlan, auf den müsste man auch mal Acht geben. Der wird auch
gut rauskommen. Ja, ich bin gespannt. Ich würde noch ein paar Jahre warten, was er noch so für Rollen
macht. Also, wo ich den gesehen habe, Dave, habe ich überlegt, woher kenne ich den denn? Woher kenne ich den denn? Und dann irgendwann hat es Klick gemacht. Ach, stimmt, na klar, Twin Peaks, der Dave,
der lebt das so. Der aus dem alten Dune-Film.
Aber überspannt. Jochen hatte das sehr gut gemacht. Alle Zuhörer wussten, ey, komm, Jochen, wir wissen Bescheid. Aber André hat es noch ein Stück weitergetrieben, bis es nicht mehr witzig.
André hatte instant Bock auf Kaffee und Kirschkuchen. Wusste nicht, wo das herkommt.
Eine Sache fand ich noch total interessant. Die Hauptfigur, Ella Pörnel heißt die ja. Und ich dachte, ist die verwandt mit dem Pörnel? Weil ich dachte, heißt der Pörnel oder heißt der Pörnel? Ist die so, wie heißt die, Nepo Baby? Ist die, weil die hier diesen bekannten Papa-Schauspieler hat. Und der Witz ist aber, dieser Chris Pörnel, den ich meine, der kommt dann tatsächlich noch vor. Der spielt diesen Vault-Aufseher von Vault 4, diesen Zyklop. Aber die haben, das ist nur zufällig ein ähnlicher Name und ja, einmal mit U, einmal mit A. Aber was für ein witziger Zufall. Auch wieder so eine coole Rolle. Ne? Also Chris Parnell mag ich auch immer. Das ist doch der
Vater von Morty.
Genau, von Jerry.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja, und sie, wie heißt sie? Ella Pörnel?
Ella Pörnel, ja.
Das ist die Stimme von Jinx aus Arcane.
Ja, genau. Okay. Die hatte bisher auch noch nicht so eine richtig coole Rolle.
Aber große also, Augen.
Aber große Augen. Ja. Ich denke, jetzt geht's aber los. Na gut, ich habe Yellow Jackets nicht geguckt. Das war ja ziemlich gehypt.
Ja, da war es ja auch dabei, ja.
Ja, natürlich habe ich das geguckt. Ja, ne? Also die will ich auch mal noch gucken.
Okay.
Ja, aber die habe ich auch schnell geguckt, na, wo hatten die noch so mitgespielt? Das könnte mich vielleicht noch interessieren. Dann habe ich geguckt, hä, habe ich gesehen. Das sagt alles, aber nee.
Genauso. Ich musste dann die Rollenbilder mal, zum Beispiel ja. Die Insel der besonderen Kinder.
Ja, genau.
Einmal gesehen, keine Ahnung, wer die da genau war, aber dann beim Googlen kommt es dann auch, okay.
Ich hätte noch eine Frage. Noch eine Frage zu den Monstern. Dieses Riesenvieh im Wasser, war das ein Axolotl, nur ein Riesig?
Ja. Aber ja auch ein Mensch.
Ah, ja.
Ja, es war ein Axolotl, Mensch-Hybrid. Okay.
Verstehe.
Weil ja Axolotl Radioaktivität besser wegstecken können.
Ist das so oder ist das nur eine Behauptung?
Axolotl sind doch diese Supertiere, die bestehen doch nur aus Stammzellen im Prinzip.
Okay. Sind halt immer sehr lieb, eigentlich sind die. Ganz lieb und aber süß.
Das war doch auch
immer so sehr typischer Biologen-Ausspruch.
Ja, die sind voll lieb. Das
war doch auch der Großonkel von dem Aufseher von Vault 4.
Mütterlicher Seite. Was dann irgendwie die Finger erklärt hat, weil das konnte ich mir erstmal nicht erklären, weil ich dachte,
genau, okay,
dachte, das geht auf Tiere zurück, aber okay.
Fiele denn Marlina noch was ein oder auf in der Serie, was sie gern bereden möchte?
Es wurde tatsächlich viel gesagt. Was ich noch fragen wollte, an die Spiele gespielt haben von euch. Am Anfang wurden viele Fragen ja offen gelassen, die während der Serie natürlich beantwortet worden sind. Aber waren das so Sachen, die man, wenn man die Spiele gespielt hat, die man schon gewusst hätte, beispielsweise, was es mit den Vaults auf sich hat, etc. Da wurde ich zum Beispiel komplett ahnungslos reingeschmissen und ja, habe mir natürlich meine Gedanken gemacht, aber wie war das, wenn man die Spiele gespielt hat? Konnte man sich sowas beantworten oder war das dann auch für euch ziemlich neu?
Also was man gewusst hat, wenn man die Spiele gespielt hat, wusste man so, die Vaults, da wird irgendwie komisches Zeug passieren. Das ist nicht geheuer, was da ist. Die heile Welt ist nicht wirklich so heil, wie sie aussieht. Zumindest das wusste man. Jetzt so die Backstory von Vault-Tec, ich glaube, in der Deutlichkeit, und das ist wieder ein Spoiler, weil da wird in der letzten Folge noch mal einiges aufgeworfen, ich glaube, das in der Deutlichkeit kommt in den Spielen nicht raus. Also man weiß, in ganz vielen Vaults werden halt irgendwelche seltsamen Experimente gemacht, auch völlig ohne jegliche Moral werden halt einfach da mit den Leuten, die da drin stecken, wird da Zeugs gemacht. Das weiß man. Aber sonst...
Du weißt halt grundsätzlich, dass es eine sehr kaputte Welt ist und dass irgendwie da immer mehr dahinter steckt, wie du schon sagst, und dass es auch im schlimmsten Fall
also schon
nicht auch, gut für dich endet.
Ja, schon auch das mit den Ghoulen, dass die dieses Zeug brauchen, um nicht wild zu werden,
das war mir auch
weiß cool. Nicht, ob das in den Spielen irgendwo vorkommt.
Nee.
Ich glaube, in den Spielen ist es einfach so, die Ghoule, die Glück haben, bleiben halt so und bleiben dann halt auch 200 Jahre lang so. Also es ist gerade auch beim Vierer, da fängt es an, dass du quasi in der Vor-Fallout-Zeit kriegst Besuch von so einem Vault-Tec-Mitarbeiter, der dich dazu überreden will, in den Vault reinzugehen und bla bla bla. Und dann irgendwann mal 200 Jahre später komme ich aus dem Vault wieder raus und dann triffst du wieder den Typ als Ghoul. Das heißt, es gibt auch andere, die die ganze Zeit als Ghoul überlebt haben, ohne wild zu werden. Und manche haben halt Pech und werden halt relativ schnell wild oder wie auch immer. Also da weiß ich auch nicht, ob das in den Spielen überhaupt irgendwie erklärt wird. Komm aber mit der Erklärung, wie es in die Serie gemacht hat.
Ja, man muss auch dazu sagen, in den Spielen gibt es halt auch verschiedene Ghouls. Ne? Also,
ja.
Das hebt man sich bestimmt noch auf für Staffel 2, würde ich sagen.
Ja, es muss ja auch nicht so komplex sein. Ich denke mal, das ist halt einfach so ein Ding, dass überall neue Rassen entstehen. Und wie es schon mal, ich glaube, Jochen hat es vorhin mal angesprochen, so dieses Thema Rassismus auf Ghouls übertragen wird. Da gibt es ja verschiedenste viele Arten und Spezies in dem Fallout-Universum, die man noch abgrasen könnte, die alle eine mega komplexe Backstory mitbringen. Und alleine die Ghouls, die dann schon wieder, es gibt zum Beispiel leuchtende Ghouls, es gibt Ghouls, die sehen halt noch viel mehr wie Zombies aus. Also gerade in Fallout 3, weiß ich noch, da sahen die Ghouls viel schlimmer aus. Und das sagt schon einiges.
Gab's denn nicht auch sowas wie Hulk-Ghoule? So Muskelpotze?
Es gibt Supermutanten.
Ja, Supermutanten. Dann gibt es diese Behemoths oder wie die da auch heißen. Ich weiß es nicht mehr genau. Die so wirklich riesen sind. Und das ist halt, der Witz an Fallout ist ja, das sind ja alles so klassische Fantasy-Rassen, die halt aber nur in diese postapokalyptische Kalter Krieg-Geschichte reinpacken. Und eigentlich sind dann zum Beispiel die Supermutanten die Orks und ja und so weiter. Es gibt aber viele Sachen noch in Fallout. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich weiß nicht, ob es in der Serie noch eine Rolle spielt. Aber ich sag nur mal Aliens, Vampire, ne? Also sie nehmen doch teilweise gute Züge dann an. Manchmal sagen sie dann noch gar nicht so was anderes wie, ja, wir sind ja irgendwie um fünf Ecken mutierte Leute, die dann jetzt so und so sind, sondern sagen die einfach, nee, wir sind halt Vampire, so tschüss. Aber das ist halt immer die Erklärung. Bis auf bei Aliens sind Aliens. Aber sonst sind es halt immer irgendwelche Sachen, die halt durch die Radioaktivität mutiert sind. Und irgendwann sind die aber so eine neue Rasse, da funktionieren die dann halt auch wieder für sich.
Relativ komplexes Ding. Es sind ja noch die Androiden, die ich glaube in Teil 4 gab es. Ich weiß nicht, ob es die da erstmalig gab. Das war dann schon...
Nee, auch in 3 gab es.
In 3 auch schon, ja. Das wurde halt jetzt auch noch gar nicht thematisiert. Also ich war erstaunt, dass die Serie dann doch in der Richtung von so ganz ikonischen Sachen, mal abgesehen von Worldbuilding, was so Kreaturen oder so anbelangt, doch sehr low-key erstmal noch ist. Das fand ich ganz interessant. Und schon allein deswegen habe ich mir unbedingt eine Staffel 2 gewünscht, weil da waren schon so ein paar Sachen dabei, die ich jetzt gerne schon gesehen hätte. Ja, auch ich fand das so cool mit der... als der Maximus mit dem Titus da unterwegs war in der Höhle und du warst jetzt nicht ganz so sicher, was wird es wohl sein, was da jetzt angreift, dann war es halt so ein Yaoguyai oder wie diese Bären da heißen, relativ
Yogi-Bären.
Ernstzunehmende Gegner im Spiel. Außer man hat den entsprechenden Perk, da kannst du auch in die Höhle von den Viechern reingehen ohne Probleme. Ja, das fand ich schon echt cool, dass sie da sich so ein paar Sachen noch aufheben. Weil da gibt es noch eine Menge.
Ich hätte noch ein Problem mit der Serie. Meine Freundin Isa hat das jetzt schon angefangen mit Fallout und hat eigentlich das gesagt, was ich schon wieder vergessen hatte. Der Anfang, der ist noch recht langatmig und nicht so spannungsreich, dass man auch sagen könnte, langweilig. ich hatte jetzt auch nicht die Langeweile, also sie hat jetzt gemeint, es ist ein bisschen langweilig manchmal. Es ist halt noch sehr langsam erzählt und nimmt dann auch erst ein bisschen Fahrt auf. Aber so ging es mir halt auch. Als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich jetzt nicht krass das Verlangen gehabt, ich muss es unbedingt die zweite Folge sehen. Das hat sie erst nach und nach aufgebaut.
Ich verstehe dich. Fand,
ab da, wo halt sag ich mal, die Leute aus Ward 32 zeigen, wer sie wirklich sind.
Ja, das war schon spannend.
Ab da nimmt es ja dann schon Fahrt auf.
Aber ich fand das alles interessant trotzdem.
Na klar, interessant ist es auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, dass auch so Folge 3 ist so ein Gamechanger, wo du dann sagst, jetzt geht's mal richtig ab. Wo ich dachte, jetzt wird es auch, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie langatmig oder langweilig war, aber man gerade so als Spieler kennt man halt auch schon so viel und guckt sich das gerne an. Aber ich hatte auch ein bisschen ein anderes Pacing dann noch erwartet, dass es dann noch erstmal noch viel länger dauert, bis es dann rausgeht oder so. Also ich war dann schon eigentlich ganz zufrieden damit, dass es dann auch mal ein paar andere Sachen zu sehen gab in der Welt.
Ich fand Folge 1 war schon ganz schön vollgepackt. Also ich hatte eher jetzt so rückwirkend, ich bin ja noch nicht ganz durch, aber ich würde fast sagen, Folge 1 hatte für mich fast schon zu viele Erwartungen geweckt. Das klingt jetzt härter, also es ist, so, ist ja schön, diese, aber das fängt halt so groß an. Ne? Also du fängst direkt mit Brotherhood an und kriegst schon so viele so Player da angeboten und halt auch dieser Flashback gleich mit dem Cowboy und kriegst ja am Ende aber auch schon den Ghoul zu sehen. Und denkst, sag mal, das ist alles in der ersten Folge drin, das ist ja Wahnsinn. Es sind ja auch teilweise ziemlich lange Folgen. Und da muss ich sagen, da war ich einfach nur schon sehr motiviert dran zu bleiben, weil ich wissen wollte, wo das hingeht. Ne? Also auch inhaltlich tatsächlich.
Ging mir tatsächlich auch so. Also gerade bei der ersten Folge fand ich es total spannend, das alles mitzukriegen. Gut, das jetzt mit der Brotherhood und so, das hat mich persönlich jetzt nicht so interessiert, aber wie das alles miteinander zusammenhängt.
Das hat Isa auch gemeint. Brotherhood ist voll langweilig für sie. Ja, also ich habe dir gesagt, ja, Militär ist auch nicht so meine Storyline, ja, wo ich sage, das gucke ich mir gerne an, so Armeefilme, die eher so, na, es gibt schon Filme, die gut sind, aber so generell, wenn das so der Grundtonus ist, weiß ich nicht.
Das ist halt, wenn man
Fallout, am geerdetsten dieser Story.
Ja. Ja. Wenn man Fallout nicht kennt, dann denkt man vielleicht wirklich, ach, das wird jetzt so ein Militär-Pathos-Dinger. Genau. Wenn man Fallout kennt, weiß man, hey, das ist dieser abgefuckte Militärscheiß, der halt für viele Pointen am Ende herhalten muss. Und das kommt ja dann noch relativ schnell.
Okay.
Also es ist einfach nur so ein perverser Scheiß, der sich da entwickelt hat, so ein faschistischer.
Ja, aber ich verstehe da ihren Erstgedanken dahinter.
Ja, klar, ja, wenn man es halt, wie gesagt, nicht kennt, ne? Also es ist, wenn du die Spiele spielst, dann wirst du am Anfang auch denken, aha, jetzt ist hier wieder auch so eine militärische Fraktion. Aber das hat ja bei Fallout alles dann diese satirische Brechung, deswegen. Also da hatte ich dann eher gedacht, Mensch, krass, weil manchmal musst du in den Spielen ewig warten, bis du an diesen Punkt kommst. Also, es gibt ja noch die Enklave zum Beispiel, was dann halt so diese Big Player sind in diesem politischen Zirkus auch. Hier geht es direkt damit los und dachte ich, ja, dann wird es halt aber auch eine große Geschichte. Also die fackeln hier nicht lange rum.
Hugi, was hast du noch so zu sagen?
Ich bin zufrieden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Okay, sehr gut. Ja, ich hätte noch einen kleinen Fun-Fact. Und zwar gibt's von Cooper so einen Werbeslogan. Hier, das sind die Bunker und ruft doch diese Nummer an. Unter dieser Nummer könnt ihr uns anrufen. Man kann die Nummer wirklich anrufen.
Hast du dir schon Vault bestellt, André?
Genau, ich habe mir schon Vault bestellt. Man kann die Nummer wirklich anrufen. Mhm. Und wenn man das tut, dann wirst du 17 Sekunden lang so ein Mix aus angeschreit werden oder Gelache. Irgendwie so ganz komisch, undeutbare Sache. Haben die sich einen schönen Gag einfallen lassen, finde ich.
Schön.
Ja, kleiner Fun-Fact.
Philipp, Matt Berry.
Mhm, ja.
Haben wir vorhin vergessen zu erwähnen.
Mhm. Ich hatte das vergessen. Und bin dann über irgend so ein, ich folge ja diversen Seiten, die sich um ihn drehen, und dann wurde das mal getroppt. Ich dachte, okay, Fallout, verdammt, völlig vergessen. Ja, cool.
Ja, der kam halt,
ich war erstaunt, dass er dann in, was sagst du?
Der kam schon im Trailer vor und ich dachte nämlich erst, der kriegt eine große Rolle. Und dachte ich, was will denn der noch alles machen? Mhm. Aber es ist, war, glaube ich, nicht mal credited. Ich glaube, der Name tauchte dann nicht mal im Abspann auf.
Doch, ich denke schon. Ich glaube, da habe ich drauf geachtet.
Okay.
Ja, aber trotzdem, ja, der ist ja mittlerweile schon gut dabei, aber ist auch immer noch so einer von denen, die so low-key unterwegs sind, selbst nach sowas wie What We Do in the Shadows. Ich glaube, das wird sich bei ihm auch nicht mehr ändern, weil er auch vom Typ her nicht derjenige ist, der sich in das nächste große Projekt schmeißt. Ich bin überhaupt erstaunt, wie das mit Fallout zustande kam. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das jetzt so eine What We Do in the Shadows-Verbindung ist, dass er da so ein paar Leute kennengelernt hat darüber, dass das überhaupt zustande kam. Der ist ja schon, der hat ja einen guten Meme-Charakter durch die ganzen Sachen, die er im britischen Comedy-Bereich schon gemacht hat.
Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte. Irgendwie haben die da bei den Figuren noch sehr in die Comedy-Richtung geguckt, weil selbst ein Walton Goggins, der den Ghoul spielt, der jetzt hier den ja zwar sehr straightforward so charakterlich spielt, der ist ja sonst auch mehr in so eher witzigen Rollen unterwegs. Und so Michael Rappaport und wenn wir jetzt noch so alles hatten, Chris Pornell. Das finde ich witzig, dass die hier so Comedy-Leute vor allem casten und dann halt aber gucken, ja, aber wir müssen ja nicht alle eine witzige Rolle spielen. Aber ich finde generell, also ein paar Sachen zum Cast haben wir jetzt auch ausgelassen. Ich finde zum Beispiel mega witzig, dass in dem Vault 33 der Bruder von der Lucy so klein ist und dann halt aber der Cousin so riesengroß, wenn die zusammen unterwegs sind. Das ist ein ganz tolles Bild, finde ich immer. Und ich finde auch cool, der Bruder taucht in der ersten Szene da auf. Und ich denke, ah, das ist ja irgendwie auch so witzig, weil der hat so ein bisschen witziges Gesicht, nicht böse gemeint, aber ne. Mhm. Und dann hat er aber so eine richtig starke Rolle. Mhm. Und du siehst den nach zwei Folgen schon völlig anders. Ja. So dieser kleine Typ, den du sonst vielleicht unterschätzt, und der hat es aber fast
die vierte Storyline, kann man sagen.
Ja.
die ich erstaunlich interessant fand. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich so dieses ganze Vault-Ding noch so bei der Stange hält.
Das ist der Mystery-Aspekt, den ich auch sehr schätze.
Ja, und ich fand auch, der Schauspieler hat das super getragen. Ja. Das
stimmt.
Der ist echt, also den will ich gerne mehr sehen in irgendwelchen Rollen, vielleicht als Zwerg irgendwo.
Und er hat auch keine dumme Entscheidung getroffen, wo ich sage, ach nö, mach das nicht.
Ewok. Nee, muss ich auch sagen, der war echt cool. Ich mochte auch die Blonde mit der Augenklappe.
Ja, so, das ist
die ganze Verbindung auch mit, ich mag das sowieso.
Er hat mich so ein bisschen an Kill Bill erinnert.
Mhm. Ja, stimmt, ja, hast recht, die
El Driver. Mhm.
Nee, also das war eine coole Dynamik auch. Ich hätte es sogar ganz geil gefunden, wenn die das mit dem Maximus noch ein bisschen mehr ausspielen, dass er da wirklich in dem Wort bleibt. Dem hat es da sichtlich gefallen.
Ja, ja, der ist sehr unsympathisch, aber das ist ja die Rolle. Mhm. Das passt dann schon auch.
Würdet ihr die Serie euren Eltern empfehlen?
Also meine Mutsch lässt sich auf sowas auf jeden Fall ein, klar. Hat eigentlich alles, was sie so mag.
Ich denke, meine Eltern auch, ja. Doch, doch.
Meine Mutti ist über 80, der zeige ich sowas nicht.
Wie ist es mich halt, an?
Es ist halt trotz der zynischen Welt und allem, hast du dann doch so relativ geerdete Storylines, denen man gut folgen kann. Das ist jetzt,
aber Jochen,
verlangt dir nicht viel ab.
Wenn deine Mutter 10 Jahre jünger wäre, könnte die hier so einen Wissenschaftler nochmal spielen.
Aber Achtung, wirst geköpft dann in Folge 2.
Na, du kannst die Gastars nicht so lange bezahlen. Ne?
Ja, das stimmt, das ist teuer. Das
sind ja Working Men, die haben immer was zu tun.
Ja. War denn das jetzt irgendein so Wissenschaftler oder irgendein so Typ, die hat doch gesagt, wer jetzt ein gewisses Alter hat, zum jetzigen Zeitpunkt, der hat die Option, mal 200 Jahre alt zu werden.
Ich
lese immer vier Artikel darüber, das ist jetzt gerade wieder ein Riesenthema. Die werden ja eigentlich schon wahrscheinlich so weit, wenn so Ethikkommissionen ein paar Sachen einfach mal
gerade sein lässt, ne?
Ja, genau.
Ich fand das ganz interessant, das war jetzt gar nicht so ganz Thema in der Serie, das gerade so bionische Gliedmaßen oder so, das fand ich ganz interessant, dass der Typ da mit seinem abgeschossenen Bein einfach mal so einen Fuß dran gestopft bekommt und so.
Ja,
das war jetzt noch gar nicht so das Thema, aber ich glaube, so wie gesagt, diese Androiden-Sache, die heben sich wahrscheinlich noch auf, das kommt auf jeden Fall nochmal. Vielleicht hat man auch schon welche gesehen und weiß es jetzt noch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das birgt noch richtig viel, finde ich. Sehr interessantes Ding.
Wenn denn dir nichts mehr einfällt, dann kommen halt auch noch die Aliens und die Vampire.
Hugi.
Ja?
Ich weiß gar nicht, mit welchem Finger ich auf welche Handflächenuhr ich tippen soll, weil ich so viele Arme habe. Was mache ich denn da?
Das ist mutiert, André.
Nimm doch so einen Finger aus deinem Mund.
Ach so, okay. Nimm
doch deinen Mund.
Also, auch schon Mund nehmen, okay.
Und steck also deine Hand mal rein, weil dann tippst du definitiv irgendwie auch auf das
Handgelenk. Okay, ich lasse einfach den Zufall dafür sprechen.
Und, was sagt dein Finger?
Kurz vor 12. Die Ohren stehen kurz vor 12.
Den Finger kann ich abschneiden und in irgendeinem Ghoul annähen.
Genau.
Also du meinst, wir sollen den Podcast jetzt beenden?
Ja, natürlich. Alter. Oh Gott. Na, wie lange machen wir das schon?
Also ich empfehle allen, die bis jetzt zugehört haben, guckt jetzt auch noch Fallout an.
Genau.
Und Grüße an all die Leute, die das hier mal in irgendeinem Vault hören in 200 Jahren.
Oh, stimmt. Ja. Stimmt.
Denkt ihr, es gibt viele Leute, die gucken, also die hören nicht unseren Podcast zu irgendwas, sondern die gucken dann das an zu unserem Podcast, dass sie dann auch verstehen, worüber wir reden.
Ja.
Also die hören zuerst uns und gucken dann die Quelle an.
Genau.
Ja. Ja. Also, habe ich schon von einigen gehört und das Ding ist, dass manche unserer Hörenden sogar dann so 7 Staffeln Buffy mal gucken, weil wir da mal drüber gequatscht haben.
Upsi.
Das ist schon ein Commitment, also da
ist könnte es
groß sein, dass wir manchmal auch einfach nur so eine 8-Folgen-Serie bequatschen.
Das ist doch gut, ja.
Ich bin einer von denen.
Das sind die Leute, die in Fallout halt noch am Leben sind und da den Laden am Laufen halten. Und die grüße ich jetzt. Und alle anderen, die zugehört haben.
Oh, noch ein Ding. Der Soundtrack.
Mhm.
der ist schon in den Spielen geil und in der Serie ist er auch geil. Ja. Es macht einfach Spaß, so diese 50er Jahre Musik zu hören. Ach so, ja, stimmt, ja.
Das war also ja, du bist ja Meister von AI.
Ja. Ne?
Du könntest ja mal unser Titellied so machen, dass das wie bei Fallout in den Spielen immer.
Oh Gott, jetzt noch ein.
Ich habe euch heute Morgen den Link geschickt.
Genau.
Genau, mach das doch selber.
Okay. Probieren wir es mal. Yay.
Absolut tolle Szene, wo dann mal das Theme gespielt wird. Da, ach, das habe ich so oft gehört, wenn das Spiel gerade lädt irgendwie. Das, das war eine schöne. Und ich übrigens von unserem deutsch-iranischen Komponisten.
Dave, du willst es hier länger machen.
Ja. Der Ramin Djawadi, genau.
Ja, genau.
Der Westworld und Game of Thrones und so weiter. Thrones,
ja. Genau.
Immer richtig gute Musik gemacht hat. Also die, wo jetzt nicht diese 50 Jahre.
Ja. Prison Break, wo wir wieder bei dem Thema wären. Ich will nur noch ganz kurz eine Sache sagen. Habt ihr noch einen Wunsch an Staffel 2? Ich sag gleich, ich wünsche mir diesen Explorer-Gedanken aus den Spielen, den wir vorhin besprochen haben. Den wünsche ich mir noch ein bisschen mehr, dass die mehr einfach mal in irgendwie so ein Gebäude reinkommen und vielleicht mal eine Folge pro Staffel nur mal so Explorer-mäßig gucken, was war denn hier los? Es muss auch nicht die große Story so sehr vorantreiben, für das Spielgefühl einfach noch mehr.
Ich dachte, dass das so eine Szene wäre, als die denn einen Ghoul da gefunden haben in dem Haus, der dann so vorm Wild werden ist. Ich dachte, das wird so eine längere Szene in der Richtung.
Ich habe es gedacht, wo sie in das Krankenhaus rein sind.
Ja.
Nur das hatte schon die
Also, ist auch kein großer Spoiler, aber die Todeskralle ist jetzt angeteased worden. Da hoffe ich natürlich, dass da was draus wird.
Ja. Lass es bei dem Namen und erklär es nicht, weil es sagt mir nichts.
Ich möchte Supermutanten. Da habe ich die ganze Zeit drauf
gewartet. Supermutanten, da wird es auch spannend.
Aber da war dann das Budget dann nicht mehr da.
Ja, mehr
weil das machst du dann nicht mehr. Einfach. Das machst du dann wahrscheinlich nicht mehr mit normalen Schauspielern so ohne weiteres. Weiß ich nicht.
Ich möchte noch mehr Infos zu der alten Zeit, wie es damals war. So Backstory-mäßig.
Da bist du schon bei der Serie aber gut dabei, weil so viel kriegst du in den Spielen da eigentlich nicht.
Yeah.
Ganz ikonische Szene in Fallout 3 mit dieser Schwarz-Weiß-Rückblende. Ne? In dieser, und das war keine Rückblende, das war diese so eine VR-Attraktion. Ne? War das nicht so eine Art digitale Welt? Ne?
Wenn ich jetzt mit Fallout anfangen würde, das Game, welchen Teil würdet ihr mir empfehlen zu starten? Direkt immer noch die 1 auf Jochens Empfehlung hin? Oder?
Ich glaube, das ist.
Fängt man mit der 2 an oder kann man die auch schon nicht mehr spielen?
Mit der 2 sind die modernen im Prinzip.
Ja, aber schon der 3er sieht jetzt halt einfach nicht mehr gut aus. Ja.
Also die 4 hat schon extreme Sprünge gemacht und würde ich auch empfehlen. Es ist auch für mich, muss ich sagen, das bessere Spiel, weil du hast dann auch eine viel, viel größere, detailliertere Welt, also größer weiß ich nicht, aber viel, viel, vielseitiger einfach auch was so Bepflanzung anbelangt, weil das ist im dritten Teil wirklich Ödland.
Ja, okay. Was der Vierer leider sehr viel schlechter gemacht hat, ist, also im Dreier, da ist es wirklich so, da ist es noch so ein Rollenspiel, wo du halt auch wirklich mit den Leuten sprichst und dir dann verschiedene Dialogoptionen auswählen kannst und du siehst dann halt schon geschrieben, was er denn sagen wird und dann klickst drauf und dann sagt er das und alles ist okay und das ist beim Vierer meiner Meinung nach richtig schlecht gelöst worden, weil da gibt es jetzt quasi nur noch solche Icons, wo der anzeigen so, ja, der hat dir jetzt irgendwas gesagt, wie antwortest du? Antwortest du nett oder antwortest du fies oder antwortest du wie ein Arschloch oder antwortest du zurückhaltend oder so irgendwas. Also nur so 4-5 Icons, wo du dann eben deine Art von Antwort anwählen kannst, aber du siehst noch nicht mal, was würde er denn dein Charakter jetzt antworten.
Ja. Das Schlimmste ist, es passt doch nicht immer dann.
Ja.
Aber das Ding ist, Vierten hast du auch, was ich immer so als große Motivation gesehen habe, auch wenn es sehr haklich umgesetzt wurde, du hast so eine Art Housing-System, wo du so Siedlungen, du kannst halt mit Leuten quatschen, kannst so Siedlungen bevölkern, wenn du so willst. Ja, du kannst dann irgendwelche Selbstschussanlagen hinstellen und kannst Häuser bauen und sowas. Das ist nicht so super perfekt. Das ist,
das war so Minigame-artig, ne? War das nicht so?
Ja, doch, aber schon relativ gut ins Spiel integriert. Also du kannst da schon sehr viel Zeit reinstecken, weil es extrem viele Siedlungen gibt. Ja. Du machst dann zwar immer das Gleiche, so, aber es gibt dann auch Kämpfe um die Siedlung. Also das mal ausgebaut in einem weiteren Teil, dann fände ich das mal richtig interessant.
Ja. Okay. Viele Leute sagen, dass Fallout New Vegas das beste Spiel aller Zeiten ist.
Ja,
das
ich habe selber auch angefangen.
Ja, ich halt auch nur.
Das ist noch das eine Frage, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Dave Spoiler ist oder nicht. Ist mir eigentlich scheißegal. Es hat keinen Einfluss auf dem, was du noch erlebst, letzte Folge. Das, die Stadt, die man zuletzt sieht, ist das New Vegas?
Vielleicht. War das nicht die... Naja.
Schau dir die Szene nochmal an, André, dann weißt du es vielleicht.
Okay. Na gut. Okay, Hugi, let's go.
Wiederhören, liebe Zuhörende, bis nächste Woche. Und auch ihr.
Genau, und auch ihr. Gut, na dann, bis dahin.
Ich sag's auch. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.